Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der sich Gedanken macht über den Begriff Marke und ihren Wert, auch und gerade im Tourismus. In diesen Tagen, wo die TUI ihre Hollies verliehen hat, die höchsten Hotelauszeichnungen basierend auf der Gästezufriedenheit, wurde auch noch einmal das ehrgeizige Ziel kommuniziert, künftig 80% des Hotelangebots mit exklusiven und differenzierten Produkten zu bestücken. Dabei soll die Anzahl Häuser der eigenen Hotelmarken in den nächsten 5 Jahren verdoppelt und zu den bestehenden 380 Exklusivverträgen mit Hoteliers schon im kommenden Jahr 130 neue dazugenommen werden. Im Gegensatz zur Politik der Konkurrenten, die sich vor allem als Einkäufer definieren, vielleicht noch als Franchise-Geber für durchaus auch nicht uninteressante Hotelkonzepte, begibt man sich in Hannover dabei ins Risiko. Wer sich so mächtig bindet, ist eben auch in schlechten Zeiten gebunden. Aber angesichts der hohen Wiederholerraten und der signifikant höheren Gästezufriedenheit fühlt sich der Marktführer sicher. Auch wegen der anhaltenden Reiselust, komme was da wolle. Der Kunde wird dem Smiley schon vertrauen und sich lenken lassen durch den Vertrieb. Solange die Differenzierung auch Substanz hat mit Qualitätsgütesiegel und nicht bloßes Marketinggeklingel ist wie bei manchem Mitbewerber, der denkt, ein wohltönender Name reiche schon aus für den Buchungsanreiz, wird die TUI mit dieser Strategie Erfolg haben und den Abstand zu den Verfolgern im Veranstaltergeschäft weiter vergrößern. Die scheinen, wenn man die Branche von innen betrachtet, momentan irgendwie paralysiert. Das Management in Oberursel verkrampft sich immer mehr im Frust, der ewige Zweite zu sein, der niemals mit einer Innovation kommt, die Hannover nicht schon einige Saisons früher lanciert hätte. Die Rote Koffergriff-Fraktion hat gerade mehr als genug mit sich selbst zu tun, um das gelungene Corporate Design veranstalterübergreifend mit exklusivem Leben zu füllen. Und die beiden erfolgreichsten Mittelständler sind zwar rührige und clevere Einkaufsschnellboote, deren Nadelstiche den etwas trägen Dickschiffen durchaus lästig sind, aber eine wirkliche Kundenbindung können weder FDI noch Altours für sich erarbeiten. Da ist immer noch der Preis das Maß aller Dinge. Der stationäre Vertrieb ist gerade zwar etwas verunsichert, wie er durch Exklusivitätsansprüche und Steuerungsvorgaben seitens der Veranstalter gegängelt wird in der freien Reiseberatung. Ich denke allerdings, dass er schon sehr bald von diesem Kurs profitieren wird. Denn machen wir uns nichts vor, in der Konkurrenzsituation den besten Preis finden zu sollen für den Kunden, wird das Internet dank Aktivitäten und Novitäten von Google und Co. letztendlich den Sieg davontragen. Da schützt auch keine vorgebliche Preisparität in der immer schnelllebigeren Zeit, in der immer mehr Menschen den Buchungsabschluss on time erledigen wollen. Und machen wir uns auch nichts vor, bei der Beratungsqualität. Natürlich gibt es geniale Reiseberater mit wertvoller Erfahrung, deren Empfehlungen Gold wert sind. Aber wie viele davon gibt es? Auch die Funktionäre des stationären Reisevertriebs werden schnell kleinlaut, wenn sie die tatsächliche Situation am Counter benoten sollen. Eine Verlagerung der Qualitätskontrolle in Richtung Veranstalter dürfte daher im Expedientenkreis durchaus Sympathien haben. Schließlich fällt Kundenzufriedenheit bei Premium-Produkten auch auf das Reisebüro zurück. Dieser Kunde, der von unserer Diskussion hier in der Regel nichts mitbekommt, hat anscheinend ein sehr sensibles Gespür, wo er sich am besten aufgehoben fühlt und welcher Marke er sein höchstes Vertrauen schenkt. Die strunzkonservative Medienmarke der guten Laune Reader's Digest prüft das ja jedes Jahr. Und raten Sie, welche Marke in der Touristik auf dem Siegertreppchen steht? Der Smiley. Wer hätte daran gezweifelt? Einträchtig neben dem Kussmund im Segment Kreuzfahrten. Konsequenz in der Markenbildung zahlt sich halt aus. Auch in dieser Ausgabe von Was mit Reisen geht es im Prinzip um Marken. Ob es die Sachertorte ist, die, obwohl tausendfach kopiert, im Original aus dem gleichnamigen Hotel kommend, eben doch mehr ist als ein Schokokuchen, selbst wenn es nur die geschmackliche Einbildung ist bei den Kaffeehausbesuchern in Wien. Mit konsequenter Qualität in 34 Arbeitsgängen lassen sich trotzdem 360.000 Torten pro Jahr verkaufen, auch wenn sie sehr viel teurer sind als ihre braunen Kalorienplagiate. Mit der Sacher Grand Dame Elisabeth Görtler unterhalte ich mich gleich über die Konsequenzen aus der Erwartung an eine Marke, damit sie nicht mit der Zeit museal verstaubt. Und auch die beiden Wintersportthemen, die uns in Österreich verbleiben lassen, drehen sich in erster Linie um Markenpositionierungen. Kaum ein Skigebiet kann es sich heute noch leisten, für sich selbst zu werben. Da helfen Verbünde, sich zu positionieren im für den Verbraucher undurchschaubaren Dickicht der alpinen Pisten. Ski Amadee ist so ein Verband bei Salzburg mit 760 Pistenkilometern. Und in Tirol wirbt man mit seinen 5 Gletschern. Gerade im Winter ist es wichtig geworden, den schneebedeckten Bergen, die eben einfach nur schneebedeckte Berge sind, ohne scharfes Profil, eine Markenaufladung zu verpassen. Ski Amadee ist da vielleicht am konsequentesten, jede Saison einen neuen Werbe-Yeti durchs mediale Dorf zu treiben. Dieses Jahr ist es eine Skidatenbrille, die Digitalisierung auf Brettern in neue Dimensionen bringt, wie uns Dr. Christoph Eisinger gleich erläutert. Und die 5 Tiroler Gletscher werben durch ihre Schneesicherheit für Skivergnügen pur mit Genussgirlanden. Sarah Moser versuchte im Reiseradiogespräch gleich die Klammer zwischen 365 Tagen Gletscher-Skivergnügen und der thailändischen Prinzessin als Testimonial zu spannen. Denn auch, wo man den Hang hinunterrutscht, sagt etwas über unseren natürlichen Hang aus, sich der Marke zu bedienen für die eigene Persönlichkeitsprofilierung. Ich hoffe, die Marke Reiseradio schafft es auch heute, Ihren Qualitätsanspruch für Hintergrund aus erster Hand gerecht zu werden. Schön, dass Sie wieder zuhören. Alles, was technisch machbar ist, erweist sich auch als ganz profan alltagstauglich. Manchmal mag der Mensch den technischen Fortschritt einfach nicht, was man ja gerade am wirtschaftlichen Fiasko von Google Glass erleben kann. Die Hightech-Brille wird allenfalls von schmerzunempfindlichen Nerds getragen, denen es egal ist, dass normale Menschen ihnen mit Aggressivität begegnen, weil sie nicht wollen, möglicherweise ohne Wissen gefilmt und ins Internet katapultiert zu werden. Und ob die interaktive Apple Watch Menschen glücklich machen wird, ist auch noch nicht ausgemacht. Trotzdem taugen solche Digital Gadgets immer noch für das Label Innovation und Image-Transfer, auch im Skigebiet. Da ist das österreichische Ski Amadee bei Salzburg ja schon immer Vorreiter gewesen mit leicht verrückten Ideen. Die neueste? die adaptierte Datenbrille für den Skifahrer. Verbunden mit der schon bestehenden App und dem WLAN auf den Pisten soll sie ganz neue Abfahrtserlebnisse ermöglichen. Dr. Christoph Eisinger von Ski Amadee erläutert im Reiseradiogespräch den digitalen Schneegenuss.
Neues aus der Reisewelt.
Lieber Christoph Eisinger, ich finde das ja immer so putzig und toll, wenn ich mit Ski Amadee ein Interview führen kann, weil ihr habt immer so ulkige Ideen, die ihr im Winter auf eure 760 Pistenkilometer bringt. Jetzt in der kommenden Saison ist es die Datenbrille, die Google-Brille auf der Piste. Warum braucht man sowas? Dass man nicht verloren geht oder weshalb?
Auch das, ja, durchaus. Diese Datenbrille dient auch zur Orientierung. Es soll ja ein echtes Service sein mit einem echten Nutzen für unsere Skigäste. Und da ist natürlich die Orientierung auch ein ganz wesentlicher Bedarf. Orientierung im Skigebiet. Wo finde ich den nächsten Lift? Wo ist der in etwa gelegen? Wo finde ich die nächste Toilette? Oft auch ganz wichtig für Damen insbesondere. Das ist unter anderem eine Funktion dieser Datenbrille.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt habe ich diese Brille auf dem Auge und dann blinkt vor mir dann der grüne Pfeil. Jetzt rechts abbiegen und wenn ich das nicht habe, dann kommt die Gouvernantenstimme auf meinem Kopfhörer. Bei nächster Gelegenheit bitte wenden.
Nein, so weit gehen wir noch nicht, auch aus Sicherheitsgründen, weil die Ortung in den Skigebieten, insbesondere in den Alpen, doch gewisse Probleme aufwirft und dann hat man ja Echtzeit-Routing. Ja, und das muss auch passen, nicht, dass der in die nächste Felswand fährt oder irgendwo in den Graben fährt, der Skifahrer. So weit gehen wir noch nicht, aber eine gewisse Grundorientierung kann man sich also über diese Datenbrille durchaus verschaffen.
Gut, also ich denke, man muss ja nicht unbedingt eine Datenbrille haben. Es reicht ja schon die App. Heute geht ja nichts mehr ohne App. Seit einigen Jahren habt ihr eine solche App für Ski Amadee. WLAN total muss man auch haben, zumindest wenn man als Ausländer dort Ski fährt. Wie sind denn die Erfahrungen jetzt?
Die Erfahrungen sind sehr positiv. WLAN gehört, wir waren ja die Pioniere. Wir haben das vor 4 Jahren eingeführt und immer weiter ausgebaut. WLAN gehört in einem Skigebiet auch zur Grundausstattung, zum Grundservice dazu.
Ich dachte, das wäre der Schnee.
Das natürlich auch, aber eins schließt das andere nicht aus. Ja, ohne Schnee geht sowieso gar nichts. Ja, deswegen investieren wir auch immer in Beschneiungsanlagen. Aber auch so diese WLAN, dieser Zugang zum Netz, das ist ganz wichtig. Und wir versorgen in etwa, das ergeben so unsere Erfahrungswerte und Hochrechnungen, 50% unserer nicht inländischen Gäste, weil die haben ja ohnehin ein Datenpaket, mit Free WLAN. 50%.
Das ist sind das vielleicht in Zahlen jetzt gerechnet?
Das sind in etwa 600.000 Unique Users, also eindeutige Nutzer.
Oh, nicht schlecht. Aber nun ist die App ja nicht nur so, dass ich da eben schauen kann, wo ist die nächste Toilette oder wo ist der nächste Lift oder die nächste Jausenstation, sondern die App überwacht mich sogar, wenn ich das will. Ich kann also eingeben, ob ich ein guter Skifahrer bin und wie ich fahre und wie groß ich bin, wie schwer ich bin. Und am Ende des Tages bekomme ich ganz genau aufgezeigt, wo ich überhaupt unterwegs war.
Das ist richtig, wobei überwachen, also wir wollen nicht Big Brother sein, ja, sondern es ist einfach ein Service, das unsere Skigäste abrufen können und die kriegen dann am Ende des Tages ein chronologisch angeordnetes Skitagebuch. Sie können dieses Skitagebuch auch selber kommentieren, also zu gewissen Pisten hineinschreiben. Sie können sich auch ihre eigenes mit der Kamera gemachten Fotos hochladen mit der Handycam und so ein Skitagebuch erstellen und das an die Freunde posten.
Da natürlich alles bei Facebook wieder.
Facebook, ja, ist einer der Kanäle, aber durchaus auch andere. Aber Social Media ist heute ein Thema.
Ja. Aber die App ist trotzdem gemeint, denn die sagt mir sogar, wie viele Kalorien ich verbraucht habe.
Das ist richtig. Das haben wir heuer neu. Wir wollen dadurch einfach zeigen, dass Skifahren ein unheimlich tolles Vergnügen zwar natürlich ist, aber auch eine sportliche Bewegung, die fit hält und die Fitness fördert. Und eine Visualisierung dieser Idee ist, dass man hier sich die Kalorien einfach bewerten und berechnen lässt. Und zwar wird das berechnet nach, das hängt ab von der Steilheit der Pisten, die man gefahren ist, vom eigenen Körpergewicht, vom Geschlecht und auch vom Fahrstil und natürlich von der Skifahrdauer. Und nach diesen Parametern wird der Kalorienverbrauch nach wissenschaftlichen Methoden berechnet.
Das Gute ist ja, sie berechnet die Kalorien, die ich verbraucht habe. Viel schlimmer wäre es ja, eine App zu haben, die mir sagt, wie viel Kalorien ich dazu bekommen habe. Aber auch das kann sie, denn sie wird immer ein grünes Licht in die Datenbrille einspiegeln. Achtung, Zeit für die Jausenstation, jetzt hast du genug Kalorien verbraucht.
Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee, nämlich würde auch die Sicherheit fördern, wenn wir einen Pausenwarner sozusagen einbauen. Ja, also gute Idee, vielleicht werden wir das nächstes Jahr rausbringen.
Da habe ich das Urheberrecht dran.
Copyright, ja.
Gut, Jause ist ein ganz schönes Stichwort. Da möchte Ski Amadee ja nun auch mehr bieten als irgendwie eine Wurst mit Pommes. Das Zauberwort heißt regionale Schmankerl. Also heißt das, es gibt also Karsnockern bis zum Ausrutschen oder wie?
Es gibt natürlich auch Karsnocken, aber Karsnocken nicht aus einem Käse, der angeliefert wird von einer Käserei, die 300 Kilometer entfernt ist, sondern Käse, der direkt in der Region produziert wird. Und auf Ski Amadee ist eine natürliche Region, eine authentische Region. Wir brauchen keine Spitzengastronomie am Berg mit 5 Haubenköchen und so weiter. Wir setzen auf Regionalität und Authentizität und das ist uns wichtig und was wert, dass die Gäste auch die Produkte, die in der Region erzeugt werden, die landwirtschaftlichen Produkte, in Form von sehr, sehr köstlichen Schmankerl serviert bekommen. Und da haben wir 20 Hütten, die Wein- und Skigenusspartner, die mindestens 2 regionale Gerichte aus regionalen landwirtschaftlichen Produkten auf der Speisekarte führen müssen.
Jetzt machen uns mal ein bisschen Appetit. Was kann man denn da erwarten, außer den Nocken?
Da gibt es zum Beispiel einen Rehrücken vom Pongauer Wild, wirklich in der Region sozusagen.
Selbstgeschossen.
Selbstgeschossen vom Hürtenwild. Vom Hüttenwirt. Da gibt es zum Beispiel den Radstädter Graukäse, der zu Ravioli verarbeitet wird und mit Weißkraut an Weißkraut serviert wird. Da gibt es den Käseteller von der regionalen oder Ortskäserei. Da gibt es zum Beispiel, was weiß ich, Kaiserschmarrn mit Eiern vom Huberbauer.
Ja? Nicht von ihm, sondern von seinen Hühnern.
Von seinen Hühnern, ja, klarerweise.
Gut. Ich meine, Ski Amadee ist ja auch bekannt dafür, dass sie seit Jahren versucht, die Skifahrer zumindest mit Stil zu alkoholisieren. Wein statt Jagertee oder Bier. Seid ihr damit erfolgreich mit eurem Weinprogramm?
Absolut, wir sind sehr erfolgreich mit unserem Weinprogramm. Da gibt es diese Partnerhütten direkt an der Piste, am Berg. Ja. Das sind 20 an der Zahl. Es bewerben sich jedes Jahr neue Hütten. Wir nehmen nicht alle. Die müssen nämlich ordentliche Zertifizierungskriterien erfüllen. Und das zeigt auch, dass hier die Nachfrage ganz einfach da ist. Dieses Komasaufen und so weiter, das ja am Berg auch nicht so stattgefunden, sondern eher im Tal, im Après-Ski-Bereich, das ist passé. Man sucht den Genuss und das mit österreichischen Weinen, die ja bekannt gut sind.
Aber man muss nicht eine ganze Flasche nehmen.
Nein, das wird auch, und das ist das Wichtige, dort glasweise serviert. Auf 2000 Meter auf einer schönen Sonnenterrasse sitzen und glasweise einen schönen Wein zu nehmen, das ist doch ein schönes Erlebnis.
Sonst müssten Sie Ihre App auch aufrüsten mit einem Alkotester, bevor man wieder runterfährt.
Ja, ja, genau, das wäre und eine Pistenpolizei einführen.
Wobei, ich habe gerade gelernt, einmal darf man sogar blau fahren, nämlich in einer ganz bestimmten Woche im Großaaltal, da gibt es nämlich die Ladies-Skiwoche und da gibt es ein Rennen, was nicht nach Altersklassen ist, sondern nach Haarfarbe. Und wenn man blau ist, also blauen Kopf hat obendrauf, dann hat man große Chancen, auf dem Treppchen zu stehen, weil die meisten guten Skifahrerinnen blond sind. Ist das richtig?
Das ist richtig. Die Klasse der Blonden ist meistens die größte Klasse. Ob das jetzt natürlich bedingt ist oder durch einen Farbeffekt von L'Oreal ist dahingestellt. Aber die Großadler lassen sich da immer sehr, sehr viel einfallen in dieser Lady-Skiwoche und sind auch da immer live dabei. Und das ist ganz ein spaßiges Rennen, das wahrscheinlich einzigartig ist, dass man hier Klassen nach Haarfarbe hat. Und da gibt es grüne, blaue, orange, blonde natürlich, schwarze und wahrscheinlich auch lilane Skifahrerinnen bei diesem Rennen.
Angesichts der Normalität von Beschneiungsanlagen ist der Blick auf die Großwetterlage für Skifahrer heute zwar eher ein Kriterium für den Komfort am Berg. Runterrutschen kann man eigentlich immer während der Saison, aber schöner ist es natürlich, die Schussfahrt ins Glück auf natürlichem, weißen Untergrund zu starten, sprich man muss höher hinauf, da wo Frau Holle mit großer Wahrscheinlichkeit auch jetzt noch permanent ihre Kissen schüttelt. Bei den Österreichern sind das die 5 Tiroler Gletscher rund um Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai und Hintertux. Hier ist Skifahrers Paradies und gutes eigentlich. Aber da kennt man natürlich die PR schlecht, denn ein Gletscher ist noch lange kein einfacher Gletscher. Er muss mit Lifestyle aufgefüttert werden. Ob es nun der jüngste ist, vom Alter der Skifahrer gerechnet, der höchste, der mit dem exklusivsten Remi-Demi, der familienfreundlichste oder die Ganzjahresspielwiese. Summa summarum sind es 229 Kilometer Piste. Für 90% der Nutzer würden vielleicht auch 29 abwechslungsreiche Kilometer reichen für den Urlaubsfahrspaß. Aber dann wäre es ja keine Meldung mehr. Deshalb darf Sarah Moser von der Zillertaler Gletscherbahn stellvertretend für die 5 Tiroler Gletscher jetzt erzählen im Reiseradio-Gespräch, warum man auf ihrem ewigen Eis dem Himmel ganz nah ist.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Also, ich war heute im Supermarkt und was habe ich gesehen? Die ersten Weihnachtsschnitzereien werden schon ausgestellt. Die ersten Plätzchen, die ersten Weihnachtszimtsterne und sonstiges Gebäck. Das ist das untrügliche Zeichen. Der Sommer hat ein Ende. Der Winter kommt mit Riesenschritten. Und das ist natürlich die Zeit für die 5 Tiroler Gletscher, denn die sagen ja, bei uns hört der Sommer eigentlich gar nicht auf, der ist eh ein Winter, wir können das ganze Jahr über Skifahren. Und die Sarah Moser sitzt neben mir vom Hintertuxer Gletscher und die hat noch eins obendrauf, die sagt, wir können wirklich 365 Tage im Jahr Skifahren. Ist das ein PR-Gag oder ist das wirklich so? Oder gibt es da vielleicht nur 100 Meter, wo man 365 Tage im Jahr fahren kann?
Das ist natürlich kein PR-Gag. Bei uns am Hintertuxer Gletscher kann man wirklich 365 Tage im Jahr Skifahren. Jetzt im Sommer sind bis zu 18 Kilometer Pisten geöffnet. Wir hatten in den letzten Tagen sehr viel Neuschnee. Es hat allein in der letzten Woche fast 40 Zentimeter Neuschnee gegeben. Wir haben fast Verhältnisse wie mitten im Winter.
Und wir sind jetzt mal gerade im September, wo man eigentlich noch so diesen goldenen Herbst erwarten würde. Aber das ist in den Bergen ja eh wahrscheinlich Wunschdenken.
wir haben Schnee, wir haben Sonnenschein, also der goldene Herbst, wir freuen uns schon drauf.
Jetzt sind Sie aber nicht ganz ehrlich. Eben haben Sie noch gesagt, also wir haben bei uns 9 Monate im Jahr Winter und 3 Monate haben wir es kalt. Und wenn mal 10 Tage schönes Wetter ist, dann sind wir gerade in Urlaub irgendwo am Mittelmeer.
Das kann in Hinterdux wirklich passieren. Wenn das Büro auf 1500 Meter liegt, wird es eigentlich nie wärmer wie 25 Grad. Aber am Berg haben wir momentan wirklich tolle Pistenverhältnisse. Wir haben momentan auf 3250 Metern Temperaturen zwischen minus 6 und 0 Grad. Die Pisten sind griffig, die Pisten sind super toll zum Fahren. Also wer jetzt schon Lust auf Winter hat, am besten sofort die Skier schnappen und ab nach Hinterdux.
Gut, ich möchte noch ein bisschen warm haben, aber es gibt ja sicherlich Menschen, die auch im Sommer den unbändigen Drang haben, sich die Skier unterzuschnallen. Was sind das für Menschen? Alles nur die Profis oder nur Verrückte?
Trainingsteams aus der ganzen Welt finden ihr Sommerzuhause in Hinterdux. Wir haben mittlerweile 56 Nationen, die ihr Training in Hinterdux absolvieren. Snowboarder, Skifahrer, Telemarker, Freeskier, Snowboardcrosser. Es sind alle da, also die Weltelite trainiert gemeinsam in Hinterdux und es gibt in den letzten 25 Jahren keinen Olympia- oder Weltcupsieger, der nicht einmal über die gefrorene Wand bis da runtergefahren ist.
Also ich bin zwar nicht Skifahrer, wäre denn für mich auch ein Plätzchen im Sommer, dass ich einfach nur hochfahren darf mit der Seilbahn und kriege da oben was Leckeres zu essen und zu trinken?
Kein Problem. Wir haben natürlich für alle unsere Gäste etwas zu bieten. Wir haben ein großes Wandergebiet auch im Sommer. Wir haben eine sehr spektakuläre Attraktion. Das ist der Natureispalast. Das ist eine begehbare Gletscherspalte. Da gibt es Touren, die dauern über eine Stunde. Kann man sich informieren, kann man wirklich 40 Meter unterhalb von der Skipiste durchs ewige Eis marschieren. Kann man eine Gletscherspalte von innen besichtigen, man kann Eiszapfen, die bis zu 7 Meter lang sind, besichtigen. Man sieht Eiskristalle, die fast 60 Zentimeter groß sind. Also ist wirklich ein sehr, sehr lohnenswerter Ausflug. Und wir haben auch einen Gletschersee mit sehr vielen Millionen Liter Wasser dort drinnen.
Eisbucket Challenge, ich höre dich jetzt schon bis in Österreich auf dem Gletscher. Also es ist mir alles zu kalt. Ich möchte trotzdem jetzt eher wieder auf das Thema Jagertee und lecker Essen kommen. Und da habe ich in den reichhaltigen Unterlagen der 5 Tiroler Gletscher irgendwie das Gefühl gehabt, es geht jetzt nur noch exklusiv oben auf dem Gletscher. Es gibt also Ice Cube. Es gibt dann irgendwie ein neu gebautes Fernerhaus. Dann gibt es noch das Spannnagelhaus. Und ich habe so ein Gefühl, das ist irgendwie Kaviar bis zum Ausrutschen, Austern. Aber so eine richtige, weiß ich was, so eine Nudelgeschichte, die gibt es anscheinend gar nicht mehr, oder?
Man findet in der Gletschergastronomie alles. Man findet von der Gulaschsuppe mit Brot übers Skiwasser bis zu selber gemachten Nudelgerichten.
Aber ist das denn ein Trend, immer luxuriöser zu werden oben beim Essen?
Der Gast erwartet neben perfekten Skibedingungen, modernen Liften, auch ansprechende Gastronomie. Man hat vor allem bei uns in Hinterdux jetzt versucht, die Gastronomie darauf auszulegen, dass es sehr gemütlich ist, dass der Gast ein nettes Ambiente vorfindet, hochwertige Speisen zu einem günstigen Preis.
Aber da habe ich jetzt gelesen, es gibt ein Café auf 3440 Meter Höhe. Ein Café. Und dann sagt mir ein Konditor, also alles, was über 3000 Meter ist, da kriegen sie die Sahne eh nicht mehr geschlagen. Was macht ein Café so oben? Gibt es da nur Sandkuchen?
Die Österreicher haben ja die Kaffeehauskultur und wir pflegen die auch auf 3440 Meter. Das mit der Sahne stimmt sehr wohl. Die produzieren wir einfach knapp 800 Meter tiefer, lassen sie uns hochliefern. Da funktioniert es dann noch, wenn die Sahne geschlagen ist und verarbeiten sie dann für unsere Speisen weiter.
Schön, das glaube ich Ihnen jetzt einfach mal. Gletscherhotels, auch so ein wunderbares Wort aus dem Sprachkästlein der PR-Strategen. Bei einem Gletscherhotel denke ich mir immer, da stehe ich auf dem Gletscher. Aber das ist ja wohl nicht ganz so, denn oben auf dem Gletscher kann man ja schlechterdings ein Hotel bauen.
Gletscherhotels sind unsere Angebotsgruppe, die wir gerne mitbewerben. Das sind Hotels, die wir selber auf Herz und Nieren getestet haben. Das sind Hotels, die sehr gute Wellnessangebote bieten, eine exklusive Küche für Sportler, aber auch für den Genuss-Skifahrer, die sehr nahe am Gletscher liegen, dass der Gast auch keine langen Wege vom Hotel zum Skigebiet zurücklegen muss und nicht da unnötig Zeit verliert. Ja.
Gut, es gibt so viele schöne Dinge zu berichten, unter anderem eine, das fand ich auch sehr putzig, eine Rolltreppe in einem Gletscherhaus, wo normalerweise 2000 Menschen beköstigt werden, eine Rolltreppe zu den Toilettenanlagen.
Der Komfort, den hat man probiert im neuen Duxafurner Haus zu verbessern und ja, es gibt anstelle von der Treppe eine Rolltreppe, in der man bequem ins erste Untergeschoss kommt, um dort ja, die Toiletten zu besuchen.
Mhm. Wenn man zu schwach ist, noch zu laufen.
Das Treppensteigen in Skischuhen ist einfach auch mit der neuesten Skischuh-Technologie nicht so bequem geworden. Aber man hat jetzt gesagt, nein, wir warten nicht darauf, dass die Skischuhindustrie bequeme Laufschuhe daraus entwickelt, sondern wir haben einfach Rolltreppen eingebaut. Das erleichtert den Gästen sehr viel und es wird sehr, sehr gut angenommen und wir hören eigentlich nur positive Worte dafür.
Das ist wieder bei mir, wo ich das gar nicht nachvollziehen kann, weil ich noch nie einen Skischuh anhatte. Aber ich habe gehört, dass ausgerechnet da, wo jetzt eben die Rolltreppe zu den Toilettenanlagen ist, auch das bevorzugte Skigebiet des thailändischen Prinzenpaares ist. Jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn die thailändische Prinzessin kommt, dass die auf eine Toilettenanlage geht. Hat die ihr thailändisches Prinzessinnen-Dixi-Klo dabei?
Nein. Bei uns am Hinterduxer Gletscher werden alle Gäste gleich behandelt, egal ob man die thailändische Prinzessin ist.
Das müssen Sie jetzt sagen.
Nein, auch der Olympiasieger aus Sochi, der Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres, es werden alle Leute gleich behandelt. Und auch die thailändische Prinzessin benutzt die neuen Toiletten inklusive Rolltreppe.
Jetzt bin ich natürlich jetzt neugierig, wenn so eine Prinzessin zu Ihnen zum Skifahren kommt, ist das so ganz normal, wie wenn Tante Meier Skifahren geht? Oder wird da ein ganzes Tal abgesperrt? Kommt die mit riesen Entourage oder wie ist das?
Die Prinzessin kommt mit einer Entourage von knapp 45 Personen, aber das wird alles intern geregelt, also das betrifft nicht die Bergbahn, der ganze Betrieb wird dadurch nicht eingeschränkt und jeder Gast kann sich eigentlich gleich frei bewegen. Man hat einfach eine große Schülergruppe mit 50 Personen.
Ach, die kann nicht so gut fahren?
Die fährt sehr gut. Die ist ein häufig gesehener Gast bei uns auf den Pisten. Die fährt sehr gut.
Dann könnte ich mir vorstellen, also Thailand als Skifahrernation, selbst für mich als sportlichen Laien, hört sich das noch etwas exotisch an.
Es ist auch exotisch, aber auch die Geigerin Vanessa May ist jetzt in Sochi angetreten für die Republik Thailand. Also wer weiß, ein Zukunftsmarkt.
Sehen Sie mal, andere Leute haben die Russen, Sie haben die thailändische Prinzessin.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem interessant, wenn man die Russen, fällt mir gerade ein, die sind da eigentlich im Januar bei Ihnen immer in Kompaniestärke. Ich weiß, da in Sölden, da werden die Auslagen ausgeräumt, da kommen die Pelze wieder rein, da wird das Personal ausgetauscht, weil Januar ist Russenmonat. Sobald bei uns die Winterferien vorbei sind, haben Sie jetzt ein bisschen Sorge, dass die im Januar 2015 etwas weniger kommen können, jetzt wo es doch gerade eine etwas atmosphärische Verstimmung gibt?
Das ist momentan noch sehr schwierig, da wahrheitsgetreue Prognosen zu sagen. Das Jännerloch wurde in den letzten Jahren durch intensive Werbung im russischen Markt eigentlich bekämpft. Das Jännerloch besteht soweit eigentlich fast nicht mehr, da die russischen Gäste eigentlich konträr zu allen anderen europäischen Ländern Ferien haben im Januar, wenn sonst niemand Ferien hat. Da, glaube ich, muss man jetzt abwarten, wie die Regierungen entscheiden. Also das ist für unser Skigebiet noch sehr schwer abzuschätzen, wahrheitsgetreu, wie das dann im Januar sein wird.
Die sind ja jetzt ja auch wahrscheinlich eher so eher für das Après-Ski und das Einkaufen da, aber so die richtigen Sportler, die bekommen jetzt einen Adrenalinpass, habe ich auch gelesen, weil ich lese ja so viel bei Ihnen. Mein Gott, es sagt mir alles nichts, aber Adrenalinpass hört sich erstmal so an, als ob man da eben auch schon so ein verhinderter Olympiastarter sein muss.
Man hat mit dem Adrenalin-Cup versucht, verschiedene Zusatzfeatures für den Gast einzubauen. Es gibt zum Beispiel eine Speed-Ski-Strecke, es gibt dann auch einen Fotopoint, man besichtigt auch bestimmte Bergstationen, dass man bestimmte Höhenmeteranzahl schafft, und im Ganzen sind es 10 Stationen, die man besucht, und zum Schluss gibt es dann die Urkunde, dass man den Adrenalin-Cup gemeistert hat.
Also das ist ja alles toll, aber man bekommt dann vielleicht auch die Freifahrtkarte ins wunderschöne, auf Knochenbrüche spezialisierte Krankenhaus in Zams, glaube ich, ist es nicht?
Ja, sollte es wirklich da passieren, dann freuen Sie sich drauf, denn die Tiroler Krankenschwestern sind über ihre Landesgrenzen bekannt für ihre gute Pflege.
Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Danke für das Gespräch. Eigentlich ist es ja nur eine Schokoladentorte, aber dennoch wurde sie zu einem weltweiten Gattungsbegriff und einem der bekanntesten kulinarischen Markenzeichen von Wien, direkt nach dem Wiener Schnitzel. Die legendäre Sachertorte aus dem gleichnamigen Hotel direkt an der Oper. Vor allem für Wien-Besucher ist die dunkle Kalorienbombe mit der süßen Marillenmarmeladeglasur unverzichtbarer Klischeebestandteil, um die Wiener Kaffeehauskultur zu genießen. Seit 1832 wird der Luxus-Schokokuchen unverändert gebacken, nur original mit seinem Siegel. Das Reiseradio hatte nun Gelegenheit, bei einer Melange ebenfalls mit einem Wiener Original zu sprechen, besser einer Institution, der Sacher-Chefin Elisabeth Görtler, nebenbei auch noch Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule und Ballorganisatorin. Ihr Credo: Im Gegensatz zur Torte muss sich das Mutterhaus immer wieder modernisieren, um eine Institution bleiben zu können.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ja, es gibt Einladungen, denen kommt man gerne nach. Und wenn man gefragt wird, ob man in die österreichische Botschaft gehen möchte in Berlin, um mit der Chefin des Hotels Sacher zu frühstücken. Da kann man ja nicht Nein sagen. Und nun sitze ich hier mit Elisabeth Görtler und Sie ahnen es schon, es gibt tatsächlich Sacher-Torte zum Frühstück, Frau Görtler. Ist das denn wirklich normal in Wien?
Naja, vielleicht gehört das eigentlich schon zum Frühstück dazu, wenn man im Hotel Sacher ist. Auf unserem Frühstücksbuffet ist es auf jeden Fall normal, aber es gehört auch der Schlagobers dazu. Denn Torte ohne Schlagobers, das geht nicht.
Wie, muss man die Schlagobers dazu essen, weil die Original-Sachertorte so trocken ist, und weshalb?
Die Original-Sachertorte ist einfach süß. Und die Geschmackskomposition verlangt einfach den nicht gesüßten Schlagobers, der dazu gegessen wird. Dann hat man die Perfektion.
Und hat man ja überall, bekommt man Schokoladentorten angeboten, da steht das kleine Schildchen dran, Sachertorte. Das muss sie ja im Herzen verrückt machen, dass die ganze Welt behauptet, sie würde Sachertorten backen. Dabei sind sie doch die Einzigen, die richtige Sachertorte backen dürfen.
Sachertorte ist eine Erfindung aus dem Jahr 1832, Franz Sacher. Er hat das damals nicht geschützt und daher haben alle, die die Torte einmal probiert haben, diese Torte nachgemacht und Ja, das war dann eben auch eine Sachertorte. Und wenn etwas nicht geschützt wird, wird es zu einem Gattungsbegriff, wenn es so jahrelang produziert wird. Wir legen aber Wert darauf, dass unsere Torte die Original-Sachertorte ist. Und für diese Original-Sachertorte kämpfen wir, notfalls auch bei Gericht. Und ich glaube, dass es sich schon von den Sachertorten, die man so im Haushalt macht, etwas unterscheidet, denn sie hält 3 Wochen.
3 Wochen? Ist das auch der Grund, warum die damals entwickelt wurde? Oder warum hat man das damals gemacht, eine Torte, die sich 3 Wochen hält? Ich denke mir, meine Torte backt man, damit sie möglichst schnell gegessen wird.
Hausfrauen backen die Torten und wollen, dass sie sofort gegessen wird. Aber die Torte ist entstanden in einer Zeit, als es die Fürstenhöfe noch gab. Und Franz Sacher war ein Lehrling am Hof des Fürsten Metternich. Der war der Staatskanzler. Und da gab es ganz große Bankette, Festivitäten. Und Sie können sich vorstellen, es gab da keine Tiefkühltruhen, keine Kühlschränke und so weiter. Und da hat sich Franz Sacher darüber eigentlich Gedanken gemacht, wie er eine Mehlspeise produzieren kann, die er viel, viel früher machen kann, damit er da nicht in Stress kommt. Und da ist ihm dann eingefallen, er könnte eigentlich einen wunderbaren Biskuitteig machen mit Schokolade, den, damit er saftig bleibt, mit Marillenmarmelade füllen und damit das Ganze frisch bleibt, noch mit Marillenmarmelade überziehen und dann eine Mischung aus Schokolade und Zucker, Zucker konserviert, drüber stülpen. Und dann wo hat er sich gedacht, das müsste eigentlich halten. Und es war auch so.
Und Sie haben es ja eben angesprochen, Sie schützen Ihre Original-Sachertorte. Es gab den legendären Tortenkrieg in Wien mit dem Demel, der auch ganz schöne Torten macht. Ich muss sagen, also diese Anna-Torte vom Demel, die finde ich total toll. Den haben Sie auch gewonnen, den Krieg. Gehen Sie denn trotzdem mal ins Demel, wenn Sie jetzt keine Sachertorte mehr essen können?
Wissen Sie, man ist in Wien miteinander befreundet und der Demel gehört heute dem Herrn Dogudan und der Herr Dogudan ist ein wunderbarer Caterer, gehört zum Do & Co. das Ganze. Natürlich gehe ich dorthin, außerdem gibt es dort auch immer wieder Einladungen und es liegt einfach bei der Spanischen Hofreitschule. Da kommt man auch dorthin, natürlich.
Deren Präsidentin Sie ja auch noch sind, neben der Funktion der Hotelchefin. Und Sie richten noch den Opernball aus.
Nein, den mache ich nicht mehr. Opernball mache ich schon ganz lange nicht mehr. Ich mache jetzt in der Spanischen Hofreitschule einen Ball, der heißt Fête Imperial, weil die Spanische Hofreitschule eigentlich der älteste Ballsaal von Wien ist, weil schon Maria Theresia dort im 18. Jahrhundert große Bälle gefeiert hat.
Aber Sie haben früher den Opernball organisiert.
Ich habe den Opernball bis zum Jahr 2008 gemacht, ja.
Da bin ich ja doch nicht ganz falsch, ein Glück. Gut, wenn man nach Wien kommt, dann geht man ins Sacher und man geht ins Sacher, weil man Wien spüren möchte. Jetzt ist das Sacher eigentlich für die meisten ein Begriff von Plüsch und Pomp und Samt und Seide. Ist das das Wien von heute?
Wissen Sie, das Sacher ist eine Marke und wir sind stolz auf unsere Tradition. Aber Traditionen bringen es mit sich, dass sie auch immer mit Zeitgeist angereichert sind. Und da gab es halt auch schon vor 100 Jahren einen Zeitgeist. Wenn man den nicht immer wieder entrümpelt, dann bleibt etwas da, was eigentlich nicht attraktiv ist. Es ist zwar bequem zu sagen, ich ändere nichts, aber wir schauen, dass wir entrümpeln und nur das wirklich Wertvolle behalten und neuen Zeitgeist einfließen lassen. Und der neue Zeitgeist ist einfach verbunden mit viel Technik, natürlich perfekter Technik, aber ist auch verbunden mit Dingen, die für die Jugend eben interessant sind. Themen. Zum Beispiel, heute sind die Leute jünger mit Kindern, wenn sie in Sacher kommen. Da muss man ein kindergerechtes Ausstattung haben. Kinder müssen sich wohlfühlen. Die brauchen eigene Bademäntel in verschiedenen Größen. Die brauchen Spielsachen, die brauchen eigene Videos. Leute reisen mit Hunden. Und Leute, die Hunde lieben, die wollen, dass sich ihr Hund sehr wohlfühlt. Daher sind bei uns Hunde herzlichst willkommen. Leute kochen gerne heute, das ist so ein Hobby. Daher bieten wir zeitgemäße Kochbücher an, wo man einfach Wiener Küche leichter als das früher war nachkochen kann. Backbücher. Also ich glaube ein Hotel, ja Kunst zum Beispiel, wir haben wahnsinnig viele, fast 1000 Kunstwerke des 19. Jahrhunderts. Heute gibt es eine zeitgenössische Kunst, die wir zwar nicht aufhängen, aber wir lassen unsere Sachertorte, unsere Originalsachertorte, mit ihrer Kiste gestalten, und zwar immer von einem zeitgenössischen österreichischen Maler. Wir haben begonnen mit Nietzsche und haben im heurigen Jahr Arnulf Reiner gehabt. Also wir zeigen einfach, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir uns selbst erneuern und dass wir den Lifestyle von heute einfließen lassen und den Lifestyle vergangener Jahrzehnte, der nicht mehr aktuell ist und auch nicht wirklich wertvoll ist, den entrümpeln wir.
Ich musste nur gerade innerlich schmunzeln, als Sie von der frischen, kalorienarmen österreichischen Küche geschwärmt haben. Ich habe irgendwo gelesen, ein Stückchen Sachertorte inklusive dem kleinen Schlag Ober sind nur schlappe 340 Kalorien.
Ja, natürlich ist viel Luft drinnen. Hm?
Sehr leckere Luft. Gut, aber Sacher, da sind wahrscheinlich die Menschen in Deutschland sofort im Kopf, haben Sie ein Bild einer legendären Fernsehserie, die über viele Jahre im deutschen Fernsehen war, mit Fritz Eckert, Hotel Sacher Portier, bitte. Ist das das, was Sie heute immer noch so, mit dem Sie immer noch konfrontiert werden, wenn die Menschen kommen, dass Sie genau diese Atmosphäre suchen?
Sie muss unterscheiden zwischen dem Kaffeehaus und dem Hotel. Viele, die ins Kaffeehaus gehen, suchen jetzt diesen Portier und sprechen dann unseren Wagenmeister an. Ein Portier würde ja nie auf der Straße stehen. Der Portier steht in seiner Hotelloge, Portierloge, der würde ja nicht hinausgehen. Aber diese Serie war einfach wahnsinnig nett und der Fritz Eckert war ein Volksschauspieler und irgendwie kennen sie doch noch sehr, sehr viele. Und sie hat uns einfach zu einer großen Bekanntheit verholfen.
Sie profitieren von einer Serie. Die Stadt Wien profitiert von Ihnen. Nächstes Jahr ist ein Jahr voller Jubiläen in Wien. Profitieren Sie dann beide davon? Werden die Nächtigungszahlen in Wien astronomisch nach oben gehen?
Wir haben jetzt schon im Jahr 2013 fast 13 Millionen, genauer gesagt 12,7 Millionen Nächtigungen gehabt. Ich bin ganz überzeugt, dass gerade dieses Jahr 2015 mit den Jubiläen 450 Jahre Spanische Hofreitschule, 150 Jahre Ringstraße einfach einen Popularitätsschub geben wird, sodass wir also ganz, ganz weit über die 13 Millionen, ich bin fast überzeugt, 13,5 Millionen wir haben, kommen wird.
Und was würden Sie jetzt als überzeugte Wienerin empfehlen für den perfekten Tag?
Ein Sacher Frühstück im Kaffeehaus.
Ach was.
Anschließend den Besuch der Morgenarbeit in der Spanischen Hofreitschule. Dann würde ich weitergehen, vielleicht gleich gegenüber ins Sissi-Museum und in die Schatzkammer. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man in die Albertina geht, sich dann etwas ausruht und am Abend die Oper besucht. Und das Ganze ist gar nicht weit voneinander alles entfernt.
Aber die Sachertorte, die muss sein.
Die können Sie schon beim Frühstück haben, mit einer guten Schale Wiener Kaffee.
Sind wir im Themenspektrum dieser Reiseradio-Ausgabe etwas Österreich- und schneelastig? Da möchte mein lieber Kollege Rolf Nöckel nicht nachstehen und kann auch etwas aus Tirol berichten, das ihn noch heute zittern lässt. Einen Ausflug im Sommer, der ihn in eine Umgebung brachte, wo das Thermometer auf minus 110 Grad sank.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Der Doc spricht von Kryotherapie und meint den Gang in die Kältekammer, die bei diversen Zipperlein helfen soll. Sie müssen kurz einatmen, lang ausatmen und ständig in Bewegung bleiben. Ich nicke, aber mein Verstand sagt: Nöckel, du bist verrückt. Da stehe ich vor dem begehbaren Eisschrank. Daddy Cool, Song der Gruppe Boney M., erklingt zum Lockermachen. Meine Tanzkleidung, Badehose, feste Schuhe, Mund- und Nasenschutz, Handschuhe, Stirnband. Therapeutin Isabella misst den Blutdruck. 160-90. Sind's ein bisserl aufgeregt, flötet sie in ihrem unschuldigen Tirolerisch. Auf geht's. Erste Kammer. Schleuse auf, Schleuse zu. Minus 15 Grad. Der Raum wirkt wie eine Sauna ohne Bänke und ohne Aufguss. Zweite Kammer. Schleuse auf, Schleuse zu. Minus 60 Grad. Ich drehe zwei flotte Runden. Es ist schweinekalt. Dritte Kammer. Schleuse auf, Schleuse zu. Minus 110 Grad. Die Eishölle. Laufen, laufen, immer im Kreis. 30 Sekunden vorbei, ruft Isabella über die Gegensprechanlage. Auf ihrem Monitor hat sie mich ständig im Blick. Laufen, laufen, nur nicht stehen bleiben. Die Haut fängt an zu kribbeln. Langsam legt sich ein Schmerz wie Raureif auf meinen Körper. Ich trabe wie ein Tiger im Käfig. 1:45. Schluss, Ende, aus. Es reicht. Schleusen auf, Schleusen zu. In die Freiheit. Handschuhe weg und flugs in den Bademantel geschlüpft, ab in den Ruheraum. Oh, langsam taue ich auf. Der Kopf ist frei, die Haut wie neu. Aus dem Lautsprecher dudelt Sunny, I love you. Und zur Belohnung gibt's für den tapferen Kältekammertester einen duftenden Ingwertee. Plus 60 Grad. Ganz in Ruhe.
Damit zittert sich unser Reiseradio Nummer 174 seinem Ende entgegen. Nächste Woche wagen wir den Sprung von den Bergen hin zur flachsten Küste. Ich komme gerade zurück von den ostfriesischen Inseln und dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Und raten Sie, worum es ging? Markenbildung. Das Herausarbeiten von Einzigartigkeiten, wie eine Insel sich vom Nachbareiland unterscheiden kann. Dazu mehr in Ausgabe 175, wie immer, wann und wo Sie Lust haben, uns zuzuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!